RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Morgen. Bundesinnenminister Dobrindt will trotz eines Gerichtsurteils weiter Geflüchtete an den deutschen Grenzen zurückweisen lassen. Der CSU-Politiker sagte, er sehe die Rechtsgrundlage gegeben und nannte das Urteil einen Einzelfallbeschluss. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte gestern die Zurückweisung von 3 Somaliern bei Grenzkontrollen für rechtswidrig erklärt. Philipp Eckstein.
Scharfe Kritik an der Bundesregierung kommt von der Opposition. So sagte die linken Politikerin Clara Bünger dem ARD-Hauptstadtstudio, Dobrindt habe mit Ansage einen Rechtsbruch begangen. Der Innenminister müsse zurücktreten. Auch der Vorsitzende der Grünen, Felix Banaschak, sprach von einem angekündigten Rechtsbruch. Er erwarte von CDU und CSU jetzt ein Umdenken und dass wieder Politik nach Recht und Gesetz gemacht werde.
Der polnische Ministerpräsident Tusk will nach dem Sieg des Rechtsnationalisten Nawrocki bei der Präsidentenwahl im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Er wolle die Regierungsarbeit fortsetzen und hoffe darauf, mit dem künftigen Präsidenten zusammenarbeiten zu können, sagte Tusk. Torben Müller berichtet.
Es werde der erste Test für seine Regierung sein, sagte der proeuropäische Ministerpräsident. Zuvor hatte der von der rechtskonservativen PiS-Partei unterstützte Kandidat Nawrocki die Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen knapp gewonnen. Sein Sieg ist ein Rückschlag für die polnische Regierung um den liberal-konservativen Tusk. Dessen Reformen dürfte Nawrocki, wie bereits sein Vorgänger Duda, blockieren. Das Mitte-Links-Bündnis verfügt im Parlament nicht über genügend Stimmen, um ein Veto des Präsidenten gegen Gesetzesvorhaben zu überstimmen. Sollte die Regierung die Vertrauensabstimmung überstehen, würde dies zeigen, dass sie immer noch ein Mandat zum Regieren hat.
Wegen der Entschärfung einer 250 Kilo Fliegerbombe in Cottbus müssen Bahnreisende heute mit Ausfällen im Regionalverkehr rechnen. Ab 8 Uhr wird der Hauptbahnhof gesperrt, teilte die Bahn mit. Neben dem Bahnverkehr sind auch der Bus- und Tramverkehr eingeschränkt. Etwa 1800 Anwohner müssen bis 8 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Auch mehrere Institutionen, ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule sind betroffen. Nach Angaben der Bahn bleibt der Hauptbahnhof bis voraussichtlich 16 Uhr gesperrt. Der Blindgänger war in der vergangenen Woche bei Bauarbeiten auf dem Gelände des neuen Bahnwerkes gefunden worden. Bei den French Open in Paris ist Turnierfavorit Novak Djokovic ins Viertelfinale eingezogen. Er besiegte den Briten Cameron Norrie klar in 3 Sätzen. Damit trifft Djokovic am Mittwoch auf den Deutschen Alexander Zverev. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen finden Sie auf rbb24.de. Das Wetter, die Temperaturen liegen zurzeit zwischen 9 Grad in Biesenthal und 18 Grad in Althüttendorf. Tagsüber ist es heute meist freundlich und es bleibt auch trocken bei 23 bis maximal 26 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Eine Gefahreninformation für den Rems-Murr-Kreis. Durch einen Großbrand einer Lagerhalle kommt es in Backnang zu einer starken Rauchentwicklung. Schließen Sie bitte Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab. Dann A2 Richtung Hannover zwischen Alsleben und Allerringersleben. Aktuell 4 Kilometer Stau an einer Baustelle. Und die A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach ist zwischen Miel und Zwisttal wegen Reinigungsarbeiten nach einem LKW-Unfall nach wie vor gesperrt. Der Verkehr wird bei Rheinbach abgeleitet. Das war's. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Vom Norddeutschen Rundfunk aus Hamburg und ich bin Hendrik Lückhoff. Schönen guten Morgen. Die Erwartungen waren groß oder zumindest die Hoffnungen, aber das Ergebnis ist für viele ernüchternd. Nach den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland. Nach nur rund einer Stunde war das zweite Treffen dieser Art der beiden Kriegsparteien in Istanbul schon wieder zu Ende. Und ein Waffenstillstand ist immer noch weit entfernt, denn für eine Waffenruhe stellt Moskau weiter Maximalforderungen. Und so konnten sich beide Seiten erstmal nur auf einen weiteren Gefangenenaustausch einigen. Aus Istanbul berichtet Uwe Lüb.
Wir erwarten vor allem produktive Gespräche und so bald wie möglich konkrete Fortschritte, damit das gewünschte Ergebnis erreicht werden kann, so der Außenminister der Türkei, Hakan Fidan, zu Beginn der Gespräche. Er hat das Treffen moderiert. Erst fast 2 Stunden später als geplant ging es los. In türkischen Medien heißt es, Fidan habe noch mit der ukrainischen Delegation reden wollen. Nach rund 1 Stunde ist das Treffen zu Ende. Die Ukrainer treten zuerst an die Öffentlichkeit. Verteidigungsminister und Delegationsleiter Rustem Umerov. Wir haben uns auf einen weiteren Austausch geeinigt, sagt er. Einbezogen werden sollten auch junge Soldatinnen und Soldaten. Und es sei eine Liste mit den Namen ukrainischer Kinder überreicht worden. Verschleppt, sagt die Ukraine. In Notlagen geraten und gerettet, sagt Russland. Außerdem sollten die Leichname Gefallener übergeben werden. Einseitig von Russland an die Ukraine, so der russische Delegationsleiter Wladimir Medinsky, konkret 6.000. Weiter, sagt Medinsky, umringt von Journalisten und kaum zu verstehen. Wir haben der türkischen Seite unser zweiteiliges Memorandum überreicht. Erstens, wie ein echter langfristiger Frieden zu erreichen ist und zweitens, welche Schritte unternommen werden müssen, um eine vollwertige Waffenruhe zu ermöglichen. Da gibt es verschiedene Varianten. Wir haben ein ziemlich ausführliches Papier erarbeitet, weshalb die ukrainische Seite es mitnimmt und später antwortet. Dann werden wir sehen. Der Austausch von Vorstellungen darüber, wie für beide Seiten ein Waffenstillstand vorstellbar wäre, haben Russland und die Ukraine Mitte Mai verabredet. Eine Bewertung des russischen Vorschlags wollen die Ukrainer noch nicht vornehmen. Ihr Vorschlag sei ja öffentlich gemacht worden. Die russische Seite habe sich jedoch bis zuletzt bedeckt gehalten, sagt der Sprecher des ukrainischen Außenministers Horhi Tichy. Und weiter.
In the end, the peace process starts with the basics.
Letztlich beginnt der Friedensprozess mit den Grundlagen und diese sind ein Waffenstillstand, humanitäre, vertrauensbildende Maßnahmen und ein Treffen der Staats- und Regierungschefs, die dann einen substanziellen Friedensprozess in Gang setzen können. Unmittelbar nach den Gesprächen in Istanbul äußert sich der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, auf einem Treffen der östlichen und nordischen NATO-Partner in Vilnius. Er ruft unabhängig von den Gesprächen zu mehr Druck auf Russland. Wir müssen auf der Ebene der G7 an gemeinsamen Sanktionen arbeiten, auch mit den Vereinigten Staaten und mit allen Menschen auf der Welt, die Frieden wollen. Ob, wann und wie es zu Frieden zwischen Russland und der Ukraine kommt, ist jedoch auch nach den jüngsten Gesprächen in Istanbul weiter unklar.
Und Stichwort Donald Trump. Nach anfänglichen Annäherungen an Russlands Staatschef Putin will nun auch der US-Präsident den Druck auf Moskau erhöhen. Das hat auch der US-Senator Lindsey Graham von den Republikanern deutlich gemacht. Er war gerade in der Ukraine und im Anschluss gestern auch in Berlin. Und in den ARD-Tagesthemen am Abend konnte Moderator Ingo Zamperoni mit ihm sprechen. Zunächst wollte er von Graham wissen, welche Botschaften er aus der Ukraine mit nach Washington zu Präsident Trump bringt.
Dass Russland den Krieg nicht gewinnt. Die Vorstellung, dass Russland den Krieg gewinnt, ist so russische Propaganda. Die Ukrainer kämpfen wie die Tiger. Es ist jetzt an der Zeit, Putin zu bestrafen. Er wehrt sich gegen den Frieden. Selenskyj hat Ja zu allen geäußerten Bitten gesagt. Waffenstillstände, Gespräche in der Türkei, direkt mit Putin. Dass Putin ein Spiel spielt und dass es nun an der Zeit ist, Sanktionen gegen Russland und China zu verschärfen, um den Krieg zu Ende zu bringen. Und dass unsere Alliierten und die Ukraine fabelhaft handeln, dass sie tapfer sind und unsere dauerhafte Unterstützung verdienen.
Bislang war die Haltung von Präsident Trump zu diesem Krieg aber ein ziemliches Hin und Her. Zeitweise nahezu ein Anbiedern an Präsident Putin, der hier ja eindeutig der Aggressor ist.
Ja, die Charmoffensive, wie ich sie nennen würde, um Putin an den Verhandlungstisch zu bringen, damit bin ich einverstanden. Ich habe vor einiger Zeit mal scherzhaft zu Präsident Trump gesagt, es ist mir egal, ob Sie mit Putin in den Urlaub fahren. Wir müssen den Krieg beenden, ehrenvoll und gerecht, um nicht die Aggression zu belohnen. Und wir müssen sicherstellen, dass es keine neuen Kriege gibt. Wir wollen nicht wiederholen, was wir in Afghanistan getan haben. Das funktioniert aber nicht, das mit dem Zuckerbrot. Ich arbeite mit der Trump-Regierung an einschneidenden Sanktionen gegen Russland und China. China ist der größte Kunde für billiges russisches Öl und hilft dem russischen Militär. Ich glaube schon immer, dass dieser Krieg nicht endet, bis China einen Preis dafür bezahlt, dass es Putin hilft. Mein Sanktionspaket wird in der nächsten Woche durch den Senat kommen, mit 500% Zöllen gegen alle Länder, die russisches Öl, Gas, Energieprodukte und andere Güter kaufen. Ich denke, das wird erdrückend sein. Und ich erwarte, dass Präsident Trump nun zu einer anderen Taktik übergeht, da klar ist, dass Putin keinen Frieden will.
Interessant an diesem überparteilichen Sanktionsgesetz ist ja die klare Unterstützung fast des gesamten US-Senats. In dieser politisch polarisierten Zeit heißt das wirklich was. Aber wird doch Präsident Trump bei den Sanktionen mitgehen?
Ja, er ist so angelegt, um den Präsidenten Freiraum zu geben. Das Ziel ist es, Putin an den Verhandlungstisch zu bekommen und den Krieg ehrenvoll zu beenden, sicherzustellen, dass es keine dritte Invasion gibt. Wir wollen die Aggression nicht belohnen. Ich habe nicht vor, Russland zu erniedrigen, aber wir müssen den Krieg so beenden, dass die Wahrscheinlichkeit einer Invasion Chinas in Taiwan sinkt. Die Sanktionen sind ein Werkzeug, wenn sich Russland weiter in den Anstrengungen widersetzt, Frieden zu schaffen. Sie treffen sich in Istanbul, die Russen und die Ukrainer. Ich glaube, von den Russen kommt wieder nur das Gleiche. Sie nehmen das mit dem Frieden nicht ernst. Aber ich habe auf meiner Reise in die Ukraine erfahren, dass Russland 50.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammenzieht, um im Frühjahr oder Herbst eine neue Offensive zu starten. Ich war nun in Frankreich und ich bin heute hier in Deutschland. Ich begrüße Deutschlands Entscheidung, 5% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben, um die NATO zu stärken. Die Ukraine erhält von beiden Regierungen starke Unterstützung und wir werden die europäischen Sanktionen mit den amerikanischen koordinieren. Ich werde Präsident Trump über meine Reise informieren und ich hoffe, Sie werden den Ölpreisdeckel weiterhin senken. Der Preis wird runtergehen als Bestrafung für Putin. Und Europa wird beginnen, China als bösen Spieler zu sehen und China für die Unterstützung von Putin zu bestrafen. Wenn wir das tun, können wir, so glaube ich, die besten Chancen haben, Putin an den Gesprächstisch zu bekommen.
Kann Präsident Zelensky sich also der dauerhaften Unterstützung der USA für die Ukraine sicher sein?
Ja, wir haben ein wirtschaftliches Interesse. Wir haben den Rohstoffvertrag mit der Ukraine, der uns Zugang zu kritischen Mineralien gibt und eine andere Quelle als China eröffnet. Das könnten Billionen Dollar an Investitionen sein. Also ist das ein schützenswertes wirtschaftliches Interesse. Es ist auch in unserem Interesse, weiterhin Waffen an die Ukraine zu verkaufen. Europa kann ihnen beim Kaufen helfen, aber es ist ein guter Markt für amerikanische Waffen in der Ukraine. Und ich glaube fest, wenn der Krieg in der Ukraine schlecht endet, mit einer Belohnung für Putins Aggression, dann verkaufen wir die Ukraine, dann kommt als nächstes Taiwan. Der Iran wird schwieriger zu handhaben und die Welt steht in Flammen. Schlimmer als mit Afghanistan. Die andere Seite ist aber ebenso wichtig. Wenn wir einen ehrenvollen und gerechten Frieden schaffen, dann wird die Welt wieder zurechtgerückt. Ja, wir werden die Ukraine weiterhin unterstützen, denn das ist in unserem nationalen Sicherheitsinteresse, genau wie für unsere europäischen Verbündeten. Ich war noch nie so stolz auf unsere Beziehungen wie jetzt. Deutschland, Frankreich, alle großen Spieler in Europa sind entschlossen aufgestanden, sind standhafte Unterstützer der Ukraine, steigern ihre militärischen Fähigkeiten. Putin hat uns näher zusammengebracht als jeder andere in der jüngeren Geschichte. Hut ab vor Deutschland, Hut ab vor Europa.
Sagt Lindsey Graham, republikanischer Senator, in den ARD-Tagesthemen am Abend. Und an dieser Stelle in der ARD-Infonacht ein kurzer Blick aufs Wetter heute in Deutschland. Im Norden und in der Mitte heute zunächst heiter und meist trocken, später ziehen ein paar Wolken auf. Aber nur südlich des Mains gibt's immer mal wieder Regen, später Schauer und auch einzelne Gewitter, teils mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, am Alpenrand auch Unwettergefahr. Das Ganze bei Tagestop-Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad, an den Küsten etwas kühler. Und noch ein paar aktuelle Werte für Sie. Berlin 14 Grad, Hamburg 8 Grad, Hannover ebenfalls 8 Grad, Kiel 7 Grad, Köln 8 Grad, Leipzig 11 Grad, Rostock ebenfalls 11 Grad und Stuttgart 15 Grad. Und die Zeit gleich 5.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Die neue Bundesregierung war kaum im Amt, da preschte Innenminister Dobrindt schon mit seiner ersten Amtshandlung vor. Ein schärferes Vorgehen gegen Migranten an der deutschen Grenze. So wie im Wahlkampf angekündigt. Aber nun gab es eine erste juristische Niederlage für Dobrindt, denn die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist nach einer Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts rechtswidrig. Ohne Durchführung des sogenannten Dublin-Verfahrens dürfen sie nicht abgewiesen werden, entschied das Gericht. Antragsteller waren drei Somalier. Hans-Joachim Viehweger mit Reaktionen auf das Urteil.
Unterschiedlicher könnten die Reaktionen kaum ausfallen. Während Oppositionspolitiker die Zurückweisungen von Asylsuchenden generell als gescheitert ansehen, sprechen Unionspolitiker von einer Einzelfallentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Innenminister Alexander Dobrindt betonte in seiner Stellungnahme, dass die betroffenen Somalier bei ihren ersten Versuchen, illegal von Polen nach Deutschland einzureisen, zunächst keinen Asylantrag gestellt hätten. Das sei erst beim dritten Versuch geschehen, so der CSU-Politiker.
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Deutlich zurückhaltender äußerte sich der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler. Man werde nach der Gerichtsentscheidung mit Minister Dobrindt sprechen, wie die Vereinbarungen des Koalitionsvertrags umgesetzt werden könnten. Die Anweisungen von Ministerium und Bundespolizei müssten zweifelsfrei mit Europarecht, deutschem Recht und dem Anspruch, Schutzsuchenden zu helfen, vereinbar sein. Für die Grünen ist die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Zurückweisungen mit der Berliner Entscheidung bereits geklärt. Sie sehen sich in ihrer kritischen Haltung bestätigt, so Parteichef Felix Banaschak.
Das ist Rechtsbruch. Das ist angekündigter Rechtsbruch und wir haben Recht behalten. Diese Entscheidung, diese Gerichtsentscheidung macht deutlich, Friedrich Merz kann die Gesetze, die wir haben, blöd finden, aber er hat sich dran zu halten und er hat sich entschieden, das nicht zu tun.
Noch weiter geht Clara Bünger von der Linken.
Also für mich ist ganz klar, dass der Innenminister ein Minister des Rechtsbruchs ist und er sollte von seinem Posten zurücktreten.
Die Organisation Pro Asyl, die die somalischen Kläger rechtlich unterstützt hat, sieht die Beschlüsse des Gerichts als großen, vielleicht sogar wegweisenden Erfolg. Geschäftsführer Karl Kopp fordert als Konsequenz, dass die Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den Grenzen sofort gestoppt werden.
Dobrindt muss zurückkehren zu Recht und Gesetz. Er darf nicht mehr europarechtswidrig agieren. Die nationalen Alleingänge müssen enden und wir müssen zurück zu Recht und Rechtsstaatlichkeit.
Doch nach den Worten von Innenminister Dobrindt ist erstmal nicht damit zu rechnen, dass die konkrete Anweisung zu den Zurückweisungen an den Grenzen aufgehoben wird. Das könnte die Bundespolizisten, die an den Grenzen im Einsatz sind, in schwierige Situationen bringen, fürchtet Andreas Roskopf, der Vorsitzende des Bereichs Bundespolizei bei der Gewerkschaft der Polizei.
Das heißt, bei vergleichbaren Fällen ist jetzt eben diese Unsicherheit durch die Kollegen da. Und von dem her brauchen wir jetzt klare rechtliche Aufklärung, damit die Polizisten und Polizistinnen, unsere Kolleginnen und Kollegen, sauber arbeiten können. Denn in letzter Konsequenz sind sie für ihr Handeln auch verantwortlich.
Das zeigt, auch wenn die konkrete Entscheidung zunächst einmal für die drei klagenden Somalier gilt, die Auswirkungen könnten deutlich weitreichender sein.
Der ukrainische Präsident wird im Oval Office vorgeführt. Ein Zollkonflikt tobt und Gespräche scheinen in weiter Ferne. Rüpelei statt leise Töne. Ist die Diplomatie am Ende? Darüber haben wir am Abend gesprochen in unserem Talkformat Mitreden, Deutschland diskutiert. Ulrike Köhler fasst die Diskussion vom Abend zusammen.
Mehr denn je sind in der heutigen Zeit Verhandlungen nötig. Im Ukraine-Krieg, im Nahostkonflikt oder im Zollstreit mit den USA. Und da sind immer wieder Diplomaten gefragt, die im Auftrag ihrer Regierungen versuchen, Lösungen für die Konflikte zu finden, sagt Emil Brix. Er war als österreichischer Botschafter unter anderem in Moskau und leitet jetzt die Diplomatische Akademie in Wien.
In der Diplomatie ist das Zuhören so wichtig und auch das Kommunizieren so wichtig. Es geht darum, dass man die Positionen des anderen in die eigene Position hineinnimmt und nach Möglichkeit, weil wir vertreten alle Interessen, die eigenen Interessen auch durchbringt.
Hörer Andreas Liebsch aus Linzburg hat allerdings das Gefühl, dass derzeit die Diplomatie Europas an ihre Grenzen stößt.
Diplomatie, glaube ich, ist eine Sache von Macht. Und dann müsste man meines Erachtens nach auch wirklich Möglichkeiten haben, Werkzeuge haben, denn dort zu sagen, also hier machen wir einen Stopp, hier müssen wir eine Linie ziehen, bis hier und nicht weiter. Und das sehe ich nicht.
Auch Mario Heuer aus Zwenkau sieht die diplomatische Arbeit in Gefahr.
Das ist so wie eine toxische Beziehung, wo man sich immer einredet, das wird ja irgendwann besser und der Schläger oder Trinker oder sonst was hört dann irgendwann auf und wird sich bessern und alles wird gut. So ist es aber nicht. Und wir beugen uns, wir machen alles. Und sobald jemand radikal ist, werden ja auch deren Forderungen sofort erfüllt. Und wenn jemand diplomatisch ist, dann wird es immer so weich. Und wenn wir hier nicht aufpassen, zerbröselt uns unsere Demokratie, zerbröseln unsere Werte.
Ex-Diplomat Brix befürchtet ebenfalls, dass die europäische Diplomatie ins Hintertreffen geraten könnte.
Wir sind derzeit wirklich am Speiseplan von Raubtieren, von den Supermächten. Und Europa hat diesen Schritt noch nicht gemacht, darauf zu reagieren. Und das wird sich nicht mit guten Worten machen lassen, sondern das wird sich nur machen lassen, wenn wir unsere Interessen stärker vertreten als bisher.
Matthias Schranner ist Verhandlungsexperte. Er hat als Polizist unter anderem Verhandlungen mit Geiselnehmern oder Bankräubern geführt. Er sieht derzeit, dass enorm hohe Forderungen gestellt werden. Schranner spricht unter anderem nicht erfüllbare Forderungen Russlands für einen Waffenstillstand in der Ukraine an.
Wenn ich keine Lösung haben möchte, dann stelle ich solche Forderungen, die die Gegenseite nicht erfüllen kann. Dann kann ich immer sagen, ja, wenn die wenigstens kooperativ wären, dann wäre ich auch wieder kooperativ. Aber das passierte derzeit nicht.
Schranner setzt in den aktuellen Krisengesprächen sehr auf Friedrich Merz. Der habe in den vergangenen Regierungsperioden nicht am Verhandlungstisch gesessen und könne deshalb frischen Wind in die Verhandlungen bringen.
Er ist neu im Amt und wird mit den beiden alten Regierungen nicht in Verbindung gebracht. Er hat sehr viel Erfahrung auch mit amerikanischen Verhandlungspartnern. Er hat sehr lange für BlackRock auch gearbeitet. Er kennt diese konfrontative amerikanische Verhandlungsführung sehr gut. Und deshalb bin ich sehr optimistisch, dass der auch beim Herrn Trump einen sehr guten Eindruck hinterlässt.
Ob Merz tatsächlich US-Präsident Trump auf dem diplomatischen Parkett die Stirn bieten kann, das könnte sich schon diese Woche zeigen. Der Bundeskanzler reist am Mittwoch zu seinem Antrittsbesuch nach Washington.
Ulrike Köhler berichtete. Und am Donnerstag ist Ihre Meinung dann wieder gefragt. Dann können Sie ab 20.15 Uhr wieder mitreden. Unser Thema dann: Organspende, Geschenk des Lebens oder ethisches Dilemma. Wie gesagt, Donnerstag ab 20.15 Uhr. Junge Menschen, die einen landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen, das wird in Deutschland immer seltener. Besonders im Bio-Bereich gibt es einen besorgniserregenden Trend. Biohöfe werden weniger, immer mehr müssen aufgeben oder zurück zur konventionellen Landwirtschaft. Gründe dafür sind unter anderem der steigende Fachkräftemangel, wirtschaftlicher Druck und die Frage, wer die oft familiengeführten Betriebe weiterführen soll. Umso bemerkenswerter ist es, wenn sich junge Menschen trotzdem bewusst genau für diesen Weg entscheiden. Im Odenwald, da tritt ein junger Mann in die Fußstapfen seines Vaters auf dem Ziegenkäsehof Weiße Hube in Bad König. Max Klemann hat sich den jahrhundertealten Familienbetrieb angeschaut.
Bio in der 12. Generation. Auf dem Hof von Hans Trumpfeller lebt ein Stückchen Odenwälder Landwirtschaft, das sich seit dem Jahr 1650 in den Händen der gleichen Familie befindet. Tierwohl, Naturverbundenheit und handgemachter Käse, das sind Dinge, die hier nach wie vor großgeschrieben werden.
Wir haben unseren Hauptpunkt auf Ziegenmilcherzeugung gestellt. Wir haben auch eine angeschlossene eigene Hofkäserei. Momentan bewirtschaften wir 125 Hektar und wir leben hier, wie es uns Gott beschert. Leider Gottes meint er es nicht allzu gut momentan.
2024 sind Biohöfe wie der von Hans Trumpfeller schon wie im Jahr davor weniger geworden. 547 mussten bundesweit aufgeben. Noch während Corona boomte Bio wie nie zuvor. Seit dem Ukraine-Krieg und einer steigenden Inflation ist Bio im Supermarkt jedoch teurer geworden.
Viele Leute haben entweder aufgehört oder wieder umgestellt. Wieder umgestellt auf konventionelle Landwirtschaft. Die Erlöse in der Bioerzeugung sind dermaßen eingebrochen. Und so ist praktisch die Marktlage im Biobereich in allen Sparten, auch Fleisch, in allem zurückgegangen.
Bio zu wirtschaften sei währenddessen anstrengender geworden. Jeder Arbeitsschritt muss dokumentiert werden, Förderanträge werden komplizierter, die Bürokratie für Biolandwirte wirkt erstickend. Wie beispielsweise die jährliche aufwendige Meldung der Fläche, die der Hof bewirtschaftet. Das Leben auf einem Biohof wird unsicherer, sagt Sabine Trumpfeller, die sich um die hofeigene Käserei kümmert.
Wir haben fast 50% unserer Arbeitszeit im Büro. Und das Nächste ist, der Verbraucher möchte immer mehr haben. Ganz klar, auch Tierwohl gehört alles mit dazu. Die Transparenz, es gehört auch alles mit dazu. Aber ist nicht bereit, die regionale Bioware hier mit dem Preis zu bezahlen, den er wert ist oder beziehungsweise den wir benötigen, um leben zu können.
Der Hessische Bauernverband fordert aus diesen Gründen stabilere Rahmenbedingungen für Biolandwirte. Auf der EU-Ebene sollen Landwirte auch bürokratisch entlastet werden. Öko-Verordnungen nicht immer nur strenger werden. Ansonsten, schreibt der Verband dem HR, werde es zahlreiche Aufgaben der Biotierhaltung geben. Diese Unsicherheiten spürt auch Lennart Trumpfeller. Der 24-Jährige will den Familienhof nämlich weiterführen.
Als Landwirt bist du permanent unter Beobachtung, sei es von der Gesellschaft oder von der Politik. Du bist ständig kontrolliert und wirst beobachtet, was du machst und wie du es machst. Und sollst es natürlich immer im Gefallen und im Auftrag der Gesellschaft machen. Und am Ende vom Tag willst du aber dafür halt auch anständig bezahlt werden.
Für den 24-jährigen Nachwuchslandwirt geht es aber gar nicht anders. Der Bio-Ziegenkäsehof Weiße Hube in Bad König, der soll auch in der 13. Generation weiterhin den Namen Trumpfeller tragen. Doch der Druck, den Biohof auch erhalten zu können, der steigt weiterhin.
Es ist natürlich ein hoher Druck auf den Schultern, weil man heutzutage in der Gesellschaft nicht immer weiß, wie lang geht das alles noch gut. Also du hast als Landwirt nicht die Planungssicherheit wie andere Leute. Und ich sag mal, wenn es dann wirklich mal in deiner Generation nicht mehr laufen sollte, dann bist du der, an denen halt eben 12 Generationen dann gescheitert sind.
Ein junger Mann übernimmt einen Biohof im Odenwald. Maximilian Klemann berichtete.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Christian Hake. Tennisprofi Alexander Zverev ist ganz entspannt ins Viertelfinale der French Open eingezogen. Nach nur 51 Minuten und anderthalb Sätzen musste sein Gegner verletzungsbedingt aufgeben. In der Runde der letzten acht wartet jetzt aber kein geringerer als Novak Djokovic, der sein Achtelfinale ebenfalls ohne große Mühe gewinnen konnte. Übrigens sein 100. Sieg bei den French Open überhaupt. Guido Ringel ist für uns in Paris. Guido, kann Zverev Djokovic denn überhaupt schlagen?
Also ich würde sagen, ja, das kann er. Das hat er auch schon hier und da geschafft in der Vergangenheit. Und Djokovic ist natürlich noch immer der erfolgreichste Spieler der Geschichte und trotz seiner 38 Jahre einer der besten. Aber die Saison ist für den Superstar nicht so rund gelaufen, auch auf Sand nicht, dem Belag, der hier also auch in Paris gespielt wird. Er ist ein bisschen abgesackt in der Weltrangliste, aber bei einem Grand-Slam-Turnier ist er natürlich immer ernst zu nehmen, sehr ernst. Da entwickelt der so ehrgeizige Serbe nochmal extra Kräfte und gehört mit Sicherheit zu den Titelkandidaten. Er hat hier bei den French Open ja auch schon dreimal gewonnen. Der findet sich also hier zurecht auf diesem anstrengenden Sand im Stade Roland-Garros. Also Zverev muss an seine Grenzen gehen und einen sehr guten Tag erwischen. Aber er hat ja Kraft gespart durch den Kurzeinsatz im Achtelfinale, durch die Aufgabe seines Gegners. Also Zverev in Topform bei seinem, wie er sagt, Lieblingsturnier kann einen nicht mehr so unwiderstehlichen Djokovic durchaus packen, ja.
Das Viertelfinale ist dann am Mittwoch und für seinen freien Tag hat Zverev ganz klare Pläne.
Ich habe meine Routinen oder was heißt meine Routinen? Ich habe meinen besten Freund hier, Marcelo, und dann spielen wir halt eine Runde mehr Mario Kart. Das ist halt bei uns so zur Routine geworden. Also ich bin nicht jemand, der viel rausgeht. Ich bin nicht jemand, der viel in der Stadt ist. Ich bin mehr in meinem Zimmer mit meinen eigenen Leuten. Und wie schon gesagt, dann spiele ich halt eine Runde mehr Mario Kart und gehe halt etwas früher ins Bett. Also das ist für mich kein Problem mehr.
Die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, hatte in seinem Achtelfinale gegen Andrei Rublev auch keine Probleme und steht nach seinem Sieg ebenfalls im Viertelfinale. Während bei den Fußballnationalmannschaften alles im Zeichen der Nations League steht, die Frauen spielen ja in Wien ihr letztes Gruppenspiel gegen Österreich und die Männer dann am Mittwoch ihr Halbfinale in München gegen Portugal, wird in der Bundesliga fleißig an den Kadern für die kommende Saison gearbeitet. Werder Bremen zum Beispiel hat jetzt den neuen Trainer Horst Steffen offiziell vorgestellt. Heiko Neugebauer war dabei. dabei und erklärt uns, was Steffen für ein Typ ist, wofür er steht und was er mit Werder vorhat.
Horst Steffen ist vierfacher Vater und vierfacher Großvater. Der 56-Jährige bezeichnet sich selbst als ausgeprägten Familienmenschen. Und diese familiären Werte sind es auch, die Steffen nun bei Werder implementieren möchte und die ihn vermeintlich auch so gut zu diesem Verein passen lassen.
Es geht im Miteinander um Verbindung, dass klar ist, dass wir verbunden sind als Spieler, als Trainerteam mit den Spielern und dann am liebsten eben mit allen beteiligten Fans und so weiter. Das klar ist, hey, das ist, die wollen alle mitnehmen. Das ist das Ziel, was wir angehen oder was ich gerne erreichen möchte, dass wirklich alle nachher sagen, hey, wow, das ist Werder und das ist ein Verein.
Offensiven Fußball möchte er spielen lassen, viel Ballbesitz haben, hohes Pressing auf den Platz bringen. Für ein dreckiges 1:0 stehe er nicht. Mit seinem letzten Verein, der SV Elversberg, wurde er genau dafür hochgelobt, führte den Verein von der Regionalliga bis fast in die Bundesliga. Erst in der Relegation scheiterten die Saarländer an Heidenheim. Steffen wird darüber hinaus ein besonderes Händchen für junge Talente nachgesagt. Wer das Kontakt entstand dann auch zur Zeit der Leihe von Nick Woltemade nach Elversberg vor 2 Jahren. Für Steffen geht es jetzt erst einmal darum, sich einen Eindruck seines neuen Arbeitgebers zu verschaffen. Trotzdem hofft er darauf, irgendwann in nächster Zeit zumindest noch eine Woche Urlaub irgendwie unterbringen zu können.
Ein bisschen Zeit hat er ja noch. Die Vorbereitung auf dem Platz startet bei Werder Bremen erst am 5. Juli.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Olaf Knapp. Bundesinnenminister Dobrindt will trotz eines Gerichtsurteils weiter Flüchtlinge an den deutschen Grenzen zurückweisen. Zuvor hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Eilverfahren beschlossen, dass Zurückweisungen von Asylsuchenden hinter der deutschen Grenze rechtswidrig sind. Bianca Schwarz in Berlin fasst die Bedeutung des Beschlusses zusammen.
Das Gericht stellt klar fest, dass auf deutschem Staatsgebiet keine Zurückweisungen stattfinden dürfen. Stattdessen muss das Dublin-Verfahren angestoßen werden. Das heißt, es muss zuerst überprüft werden, welches andere EU-Land für das Asylverfahren zuständig ist. Das Dublin-Verfahren kann man aber, sagt das Gericht, an der Grenze durchführen. Das heißt, Asylsuchende haben deswegen nicht automatisch das Recht, jetzt komplett in die Bundesrepublik einzureisen. Dieser Beschluss ist nicht anfechtbar, soll heißen, das gilt ab sofort.
In Südkorea hat die vorgezogene Neuwahl eines Präsidenten begonnen. Gut 44 Millionen Einwohner können über den Nachfolger des konservativen Politikers Yoon Suk-yeol abstimmen. Der war seines Amtes enthoben worden, nachdem er Anfang Dezember überraschend das Kriegsrecht ausgerufen und damit eine Staatskrise ausgelöst hatte. Polens proeuropäischer Regierungschef Tusk will die Vertrauensfrage stellen. Er wolle so bald wie möglich eine Abstimmung im Parlament über seine Koalitionsregierung beantragen, kündigte Tusk am Abend im polnischen Fernsehen an. Der Schritt erfolgt nur einen Tag nach der Niederlage des proeuropäischen Präsidentschaftskandidaten Trzaskowski. Die Stichwahl um das Amt hatte der Rechtsnationalist Nawrocki mit 50,9% gewonnen. Banken und Sparkassen dürfen nicht ohne Zustimmung ihrer Kunden die Kontogebühren anheben. So hat es 2021 der Bundesgerichtshof entschieden. Aber sie sind auch verpflichtet, schon erhobene Gebühren zurückzuzahlen? Mit dieser Frage befassen sich die Karlsruher Richter heute. Aus der Nachrichtenredaktion Constanze Semiday.
Anlass ist eine Musterfeststellungsklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands gegen die Berliner Sparkasse, der sich fast 1200 Kunden angeschlossen haben. Die Sparkasse hatte 2016 die Gebühren bei Girokonten verändert, ohne zuvor die Zustimmung der Kunden einzuholen. Wenn die Kunden nicht widersprochen haben, galten die Änderungen als genehmigt. Zwar wendet die Sparkasse diese Klausel nicht mehr an, aber die einbehaltenen Gebühren will sie nicht zurückzahlen. Denn die Kunden hätten ja klaglos weitergezahlt, so das Argument. Die Vorinstanz hatte alle vor 2018 entstandenen Ansprüche als verjährt angesehen. Nun soll der BGH über den Zeitpunkt der Verjährung entscheiden.
Das Wetter in Deutschland. Am Tage im Norden heiter und trocken, im Süden zeitweise Schauer und zum Teil kräftige Gewitter. Höchstwerte 19 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst noch die Gefahreninformation für den Rems-Murr-Kreis. Durch einen Großbrand einer Lagerhalle kommt es im Backnang zu einer starken Rauchentwicklung. Schließen Sie bitte Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab. Und die A31 Meppen Richtung Lingen ist zwischen Meppen Nord und Twist wegen eines Fahrzeugbrandes gesperrt. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Hendrik Lückhoff. Schönen guten Morgen. Polen hat gewählt und hat ein neues Staatsoberhaupt, Karol Nawrocki. Der Kandidat der rechtsnationalistischen PiS konnte rund 51% der Wählerstimmen auf sich vereinen und vor allem im Osten des Landes punkten. An der deutsch-polnischen Grenze dagegen hatte sich meist der proeuropäische Mitbewerber Rafał Trzaskowski durchgesetzt. Entsprechend enttäuscht sind dort viele Wählerinnen und Wähler, die Maximilian Devantier direkt hinter der Grenze gesprochen hat.
In Swobice ist alles wie zuletzt. Auf der Brücke nach Frankfurt staut es sich mal wieder. Langsam schleichen die Autos über den heißen Asphalt, ein paar Jugendliche sind auf den Straßen unterwegs, an einigen Fassaden hängen noch die Plakate der Kandidaten für die Präsidentschaftswahl. Karol Nawrocki und Rafał Trzaskowski sind dort zu sehen. Vor wenigen Stunden wurde das Endergebnis veröffentlicht. Nawrocki wird neuer Präsident.
Ich bin einfach nur enttäuscht von den jungen Leuten, die so gewählt haben. Das ist alles. Mehr habe ich einfach nicht zu sagen. Ich bin enttäuscht von den jungen Wählern und von denjenigen, die nicht zur Wahl gegangen sind.
Sagt Nikola Jakubowska, eine junge Frau, die mit ihren Freundinnen unterwegs ist. Für Kacper Usiakiewicz gab es hingegen keinen annehmbaren Kandidaten.
Zwei Parteien, die seit 20 Jahren in Polen regieren, ohne dass sich etwas ändert. Das ist nicht meine Partei, das ist nicht mein Kandidat. Also bleibt alles, wie es ist, meiner Meinung nach.
Auch Alexandra Kachnik findet drastische Worte.
Ich bin nicht begeistert vom Ergebnis und traurig, dass die Wahl so verlaufen ist. Wir werden uns in den kommenden 5 Jahren für unseren Präsidenten schämen müssen. Er hat ja auch einiges auf dem Kerbholz.
Bei vielen Menschen löste unsere Interviewanfrage Kopfschütteln aus. Sie wollten nicht über das Thema sprechen. Und auch einen echten Nawrocki-Fan, der vors Mikrofon treten wollte, konnten wir in Swobice nicht finden. Allerdings kam Nawrocki in der Grenzregion auch weniger gut an und holte lediglich rund 42% der Stimmen. Beim Thema Auswirkungen auf die Grenzregion gaben sich die Vertreter aus der Doppelstadt optimistisch.
Ich glaube, das wird keine Auswirkungen haben auf das, was wir machen. Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass wir in der Grenzregion zusammenarbeiten. Denn wir haben über viele Jahre sehr viel erreicht im Kulturbereich.
Sagt Piotr Tamborski, Direktor des Kulturzentrums SMOK in Swobice. Auch Tomasz Pilarski vom Frankfurter Stadtmarketing bleibt gelassen.
Ich glaube, dass unsere Städte unabhängig von der großen Politik weiter zusammenwachsen werden. Ich bin hier geboren worden in dieser Doppelstadt. Ich lebe hier seit fast 50 Jahren. Wir hatten schon viele Krisen erlebt.
Und Klaus Junghans, Bürgermeister von Frankfurt, betont den europäischen Gedanken.
Ja, wir müssen schauen, wie sich jetzt die großpolitische Wetterlage in Polen entwickeln wird. Für uns hier in der Grenzregion ist eindeutig, unsere Zusammenarbeit ist stark, die wird auch weiter stark sein. Und ich glaube, wir haben da auch mit unseren polnischen Nachbarn in Swobice enge Partner an unserer Seite. Die europäische Doppelstadt ist weiter die europäische Doppelstadt.
Polen nach der Wahl. Maximilian Devantier war in der Grenzregion unterwegs.
Wirtschaft.
Die Häfen der US-Westküste, dort wo bisher die meiste Fracht aus China ankam, kämpfen wegen der Zollpolitik von Präsident Trump mit Problemen. Aktuell sind die Importzahlen etwa im Hafen von Los Angeles eingebrochen. Trotz Hoffnung auf Besserung hinterlässt die andauernde Unsicherheit Spuren. Aus Los Angeles berichtet Antje Sieb.
Die riesigen Ladekräne schaffen einen Container nach dem anderen vom Deck des vor Anker liegenden Schiffs hinüber in den Hafen. Dort wird die Fracht per Lastwagen weiterverteilt. Die Häfen von Los Angeles und Long Beach sind die beiden größten in den USA und die wichtigsten für Fracht aus China. In den letzten Monaten gab es immer mehr zu entladen. Kein Wunder, sagt Gene Soroka, Direktor des Hafens von Los Angeles, bei einer Pressekonferenz.
That boost
Der Aufschwung kommt hauptsächlich daher, dass Importeure schnell noch die Lager voll gemacht haben, bevor die Zölle hochgingen. Dieses Muster haben wir seit letztem Jahr sehen können. A pattern we've seen play
out since last year. Dann kam der erwartete Einbruch. Im Hafen Los Angeles landeten in der ersten Maiwoche rund 30% weniger Importe an als normalerweise.
Volume in the first week of May here at the Port of LA was down more than 30% on the import side of our ledger.
Die sofort spürbare Folge: weniger Arbeit für alle im Hafen.
Fewer containers mean less work.
Weniger Container heißt weniger Arbeit für Hafenarbeiter an den Docks, für Lastwagenfahrer, für Arbeiter in den Lagerhäusern. Das konnte man direkt sehen.
Mittlerweile sind die enorm hohen Zölle von 145% auf chinesische Waren, die Präsident Donald Trump im April verhängt hatte, erstmal wieder vom Tisch. Die USA und China hatten sich auf eine 90-tägige Verhandlungspause geeinigt. Bis zum Ende dieser Frist gelten Zölle von durchschnittlich 30% auf chinesische Waren. Aber auch das bedeutet noch deutlich erhöhte Preise, sagt Soroka.
Remember that these prices are still very much elevated.
Trotzdem werden die Importe jetzt wieder hochgehen. Das erwartet auch Ryan Calkins von der Hafenkommission in Seattle an der nördlichen Westküste. Man müsse sich vorbereiten, um im Sommer genug Arbeitskräfte verfügbar zu haben, sagte er dem Fernsehsender CNN.
We anticipate that by midsummer that we're going to see a surge, we're going to need to staff up to make sure we can operate at full capacity to manage all that.
Auch in Los Angeles rechnet man damit, dass es an den Docks bald wieder mehr zu tun gibt. Allerdings sei sehr schwer vorherzusehen, wie es längerfristig weitergeht.
Looking ahead, with trade policy shifts happening so quickly.
Wenn die Zollpolitik sich so schnell ändert, ist das eine Herausforderung für die Wirtschaft und auch für Häfen. Bei allen meinen Meetings herrscht Unsicherheit vor und geschäftliche Strategien zu entwickeln bleibt schwierig.
Denn Logistik braucht Zeit. Von der Bestellung über Produktion und Auslieferung kann es etwa 3 Monate dauern, bis Ware aus China im Hafen von Los Angeles bereitsteht. Wer auf Vorrat bestellt, hat Lagerkosten. Bei Saisonware ist das Zeitfenster oft eng. Die Unsicherheit werden die US-Kunden wahrscheinlich spüren, sagt Hafendirektor Gene Soroka, auch wenn er davon ausgeht, dass es am Ende eine Einigung geben müsse.
Wie kann unsere Zukunft nachhaltiger gestaltet werden? Das ist eines der Themen unserer Zeit. Und genau darum geht's heute auch in der Hamburger Innenstadt am zweiten Tag der internationalen Sustainability Conference im Rathaus und in der Handelskammer. Und da ist auch Vizekanzler Lars Klingbeil zu Gast. Frauke Reinig.
Ziel der Konferenz ist, die Länder der Welt zusammenzubringen, sagt Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher.
Der globale Klimawandel, die globalen Belastungen von Natur und Umwelt lassen sich nur weltweit in Kooperation mit allen lösen.
Wichtiger denn je, meint die neue deutsche Entwicklungsministerin Rim Alabali-Radovan.
Selten zuvor stand die Entwicklungspolitik und die gesamte internationale Zusammenarbeit so unter Druck wie heute. Nationalistische Tendenzen entscheidender Partner, besonders der Rückzug der USA, treffen die Entwicklungspolitik mit voller Härte. Mit lebensbedrohlichen Folgen für Menschen weltweit.
Es geht um Umwelt- und Klimaschutz, aber auch um Bildung, Finanzierung, Gesundheit, Energie und Armutsbekämpfung. Gemeinsam nach Lösungen zu suchen sei kein politisches Ritual für sie, sagt die Entwicklungsministerin von St. Kitts und Nevis, Joyelle Clark.
For us it's a lifeline.
Die Zusammenarbeit sei ein Rettungsring. Geopolitisches Theater könne sich der kleine karibische Inselstaat nicht leisten. Angesichts der weltweiten politischen Verwerfungen ginge es für sie ums Überleben.
We are here for survival.
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung haben die Vereinten Nationen sich gesteckt und die sollen hier mit Leben gefüllt werden. An Tag 1 wurde etwa die Hamburger Erklärung zu verantwortungsvoller künstlicher Intelligenz unterschrieben. Ariane Hildebrand vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Künstliche Intelligenz hat so viel Potenzial dafür und gleichzeitig so große Risiken für die Gesellschaften global und vor allem auch im globalen Süden. Und daher geht es darum, dass wir künstliche Intelligenz so ausgestalten, dass sie fair ist, dass sie inklusiv ist, dass sie möglichst energieeffizient ist und auch sicher ist.
Neben Ideentausch und Vernetzung soll die Konferenz auch konkrete Vereinbarungen liefern zwischen Regierungen, Initiativen und Akteuren aus der Privatwirtschaft. Letztere müssen mitgedacht werden, meint Michael Otto, Mäzen und Mitinitiator der Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz.
Unternehmen sind auf der einen Seite natürlich das Problem für Nachhaltigkeit, aber umgekehrt auch die Lösung. Und da gibt es ja viele innovative Unternehmen, die durchaus gute Lösungen anbieten. Und wir haben immer wieder erreicht, dass wir Allianzen bilden. Und das ist so notwendig.
Eine Initiative zur grünen Schifffahrt aus dem letzten Jahr hat inzwischen etliche weitere Unterzeichner. Eine Plattform für Investitionen in Entwicklungsländern ist weitergewachsen. Der Druck auf die Politik darf aber nicht nachlassen, findet Malte Siegert, Chef der Umweltschutzorganisation NABU Hamburg.
Deswegen ist diese Konferenz auch wichtig, dass sie das nochmal etwas ins Licht der Öffentlichkeit rückt, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit ist, der Ausgleich zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Die Entscheidungen werden in der Wirtschaft gefällt, aber sie haben natürlich massive Auswirkungen auf den sozialen Bereich und vor allem auch am Ende auf die Umwelt, und das sollte uns alle angehen.
Und Hamburg bietet weiter die Plattform, wenn es nach Bürgermeister Peter Tschentscher geht.
So wie die Münchner Sicherheitskonferenz eine jährliche Einrichtung ist, in der über die Sicherheitsfragen der Welt gesprochen wird, wollen wir diese Hamburger Konferenz etablieren als ein festes Format für Nachhaltigkeitsfragen weltweit.
Wie wichtig die Nachhaltigkeitsziele der neuen Bundesregierung sind, dazu wird sich heute Vizekanzler Lars Klingbeil auf der Konferenz äußern. Außerdem soll unter anderem auch noch eine globale Allianz gegen Ungleichheit auf den Weg gebracht werden.
Dienstag, 3. Juni, 5.45 Uhr ist es jetzt. Die Union streitet über Waffenlieferungen an Israel. Bundeskanzler Merz hat mit Israels Regierungschef Netanyahu telefoniert und ihn aufgefordert, mehr Hilfen für die Menschen im Gazastreifen zuzulassen. Merz hat auch den Terror der Hamas verurteilt und gesagt, er hoffe, die israelischen Geiseln kämen bald frei. Außenminister Wadephul wird derweil unter anderem vom CSU-Landesgruppenchef wegen seiner Israel-Äußerungen kritisiert. Tim Aßmann fasst die Diskussion zusammen.
Wird die Bundesregierung Waffenexporte an Israel künftig blockieren oder einschränken? Regierungssprecher Stefan Cornelius erklärte nun, es handele sich um Einzelfallentscheidungen, über die im Geheimen beraten und im Nachhinein informiert werde. Zuvor hatte Bundesaußenminister Johann Wadephul angekündigt, prüfen zu lassen, ob Israel im Gazastreifen Völkerrecht verletzt. Das Ergebnis dieser Prüfung will Wadephul bei Entscheidungen über Waffenexporte mit einfließen lassen. Aus der CSU kommt Kritik an dieser Haltung des CDU-Ministers Wadephul. Für den CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Hoffmann, wäre ein Exportstopp ein Bruch mit der Linie deutscher Regierungen, wonach Israels Sicherheit deutsche Staatsräson ist.
Wir haben aus unserer Geschichte heraus eine tief verbundene Freundschaft zu Israel. Und Freunde darf man kritisieren. Ich glaube, dass man es sogar tun muss, wenn es Zeit ist dafür. Das hat der Kanzler getan, richtigerweise. Aber Freunde sanktioniert man nicht.
Deutsche Unternehmen lieferten in der Vergangenheit unter anderem Ersatzteile für Kampfpanzer und Artilleriemunition an Israel. In der Zeit seit dem Überfall der palästinensischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 genehmigte die Bundesregierung Rüstungsausfuhren im Wert von rund 480 Millionen Euro. Im ersten Quartal dieses Jahres beliefen sich die Exportgenehmigungen für Israel auf rund 28 Millionen Euro.
Kultur. Es kann einen irre machen, dieses Geräusch des knatternden Rasenmähers vom Nachbarn. In England scheint das ganz andere Gefühle zu wecken und ist seit Jahrhunderten sogar poetische Inspiration. Das hat eine Studie der Universität Cambridge festgestellt. Die Literaturwissenschaftlerin Francesca Gardner identifiziert darin sogar ein eigenständiges Mikrogenre in der englischen Lyrik, in dem Rasenmäher als zentrales Motiv dienen. Mareike Aden ist dem nachgegangen.
Für so manche in England ist es offenbar ein geradezu poetischer Klang, das Rasenmähen. Für die Literaturwissenschaftlerin Francesca Gardner von der Universität Cambridge begann alles mit einem Gedicht von Philip Larkin. Der Dichter schrieb Ende der 70er Jahre ein Gedicht darüber, dass er beim Rasenmähen einen Igel überfahren hatte und darüber, wie er dessen Tod betrauert.
The mower stalled twice. Kneeling, I found a hedgehog
jammed up against the blades. The first day after a death, the new absence is always the same. We should be careful of each other.
Dann kommt zu dem Schluss, dass die Menschen aufeinander Acht geben und freundlich zueinander sein sollten, solange Zeit sei. Es sind Zeilen, die der Doktorandin nicht aus dem Kopf gingen. Francesca Gardner begann mit der Recherche und entdeckte ein Mini-Genre, die Rasenmäherpoesie, mit Wurzeln, die ins 17. Jahrhundert reichen. Damals ging es noch um Sensen, später um Rasenmäher, wie wir sie kennen.
The lawnmower might seem like a sort of quotidian object.
Ein Rasenmäher mag wie ein zu banaler Gegenstand für Poesie erscheinen. Aber ich war überrascht und erfreut, als ich merkte, dass Rasenmäher-Poesie große Themen behandelt, wie Liebeskummer, Tod, Sucht und Familie.
To addiction, to family.
Sie ist mal unterhaltsam, mal berührend.
It's both fun and moving.
Mit dem Thema trifft Francesca Gardner einen Nerv. Vor allem in der Universitätsstadt Cambridge. Hier pflegen sie akademische Exzellenz, Traditionen und ihren Rasen. Manche Flächen dürfen nur von hochrangigen Fakultätsmitgliedern betreten werden. Alle anderen haben den Gehweg zu nehmen. Die Briten und ihr Rasen, das sei eben eine besondere Beziehung, sagt Francesca Gardner.
British lawnmower. Poets in particular are very interested in the lawn as a sort of nostalgic space.
Britische Rasenmäherpoeten sehen den Rasen oft als einen nostalgischen Ort und das Rasenmähen als eine alltägliche Pflicht, die aber auch ein wenig unvorhersehbar ist, sogar ein Verletzungsrisiko mit sich bringt. Da kann einiges schiefgehen. Deshalb spielt auch Humor eine Rolle. Die Literaturwissenschaftlerin Francesca Gardner hat herausgefunden, dass Rasenmäherpoesie überraschend gefühlvoll sein kann. Wie beim Dichter Andrew Marvell, der im 17. Jahrhundert das Lied des Mähers schrieb. Darüber, wie sehr die unglückliche Liebe zu einer Frau namens Juliana das rasenmähende lyrische Ich verletzt.
When Juliana came, and she, what I do to the grass, does to my thoughts and me.
Dass selbst im Rasenmähmecker Cambridge jetzt mehr Wildblumen zugunsten von Natur- und Insektenwelt stehen bleiben, das macht Francesca Gardner überhaupt keine Sorgen. Im Gegenteil, sie hofft sogar auf neue Impulse für das Genre der Rasenmäherpoesie.
Standpunkte.
Karol Nawrocki, der Kandidat der rechtskonservativen Peace-Partei, hat die Stichwahl in Polen gewonnen. Es war ein knapper Sieg, aber ein Sieg mit Folgen. Der EU-Kritiker dürfte dem EU-freundlichen Ministerpräsidenten Donald Tusk das Regieren schwer machen. Tusk will nun im Parlament die Vertrauensfrage stellen, wie er gestern Abend angekündigt hat. In den deutschen Medien wird der Ausgang der Stichwahl auch überwiegend als Schlag ins Kontor für die Mitte-Links-Regierung wahrgenommen. Unser Gastautor ist Harald Likus, Politikredakteur bei der Braunschweiger Zeitung. Er sieht das Wahlergebnis als Teil eines Trends in Europa, weg von der EU hin zum Nationalstaat.
Das Motto ist furchtbar abgegriffen. Doch immerhin leitet es die Nationalhymne ein und passt heute so gut. Noch ist Polen nicht verloren. Gemeint ist, Ruhe bewahren, erstmal abwarten, wie die liberale Regierung und der rechtspopulistische Präsident miteinander klarkommen. Doch die Lehren dieser Wahl sind auch abseits des Warschauer Pakts alarmierend. Erstens, das zwielichtige, skandalgeneigte Vorleben eines Kandidaten ist für große Teile des Wahlvolks kein Makel, sondern eher ein Pluspunkt. Zweitens, der Anti-Establishment-Faktor zieht besonders, sobald eine Anti-Europa-Note hinzukommt. Renationalisierung, Polarisierung, ein anti-elitär kostümiertes irgendwie dagegen, das sind die Megatrends. Das oft beschworene Zusammenrücken der EU im Angesicht der russischen Schandtaten drückt sich partout nicht in Wahlergebnissen aus. Nein, auch Europa ist noch nicht verloren, doch die Zerreißproben werden hart und härter.
Ein Kommentar von Harald Likus. Für die Magdeburger Volksstimme kommt das Wahlergebnis nicht von ungefähr.
Viele, vor allem ärmere Polen außerhalb der blühenden Metropolen sind misstrauisch geblieben. Gegenüber den Deutschen, was polnische Politiker, auch Tusk, mit der unseligen Reparationsdebatte fördern. Gegenüber den Ukrainern, denen noch immer die Wolhynien-Massaker aus dem Zweiten Weltkrieg anhängen. Hinzu kommt, dass sich die Polen überfordert fühlen von der mehr als 1 Million Ukrainer in ihrem Land, von denen viele lange vor dem Krieg als Arbeitsmigranten kamen. Die Wut der Bauern über die bisherige Zollfreiheit für ukrainisches Getreide tut ein Übriges.
Im Kommentar des Deutschlandfunks heißt es, durch den Wahlsieg von Nawrocki stehe auch die Regierung von Ministerpräsident Tusk vor dem Scheitern.
Viel zu selten hat Donald Tusks Koalition Gesetze etwa zur Wirtschaftspolitik erarbeitet und sie dem bisherigen peace-nahen Amtsinhaber Andrzej Duda auf den Tisch gelegt. Dieser musste also nicht einmal allzu oft von seinem Vetorecht bei Gesetzentwürfen Gebrauch machen, um Tusk das Leben zu erschweren. Dudas Blockadepolitik wird Nawrocki gewiss fortführen. Tragisch ist, dass dadurch große Reformen wie eine Neuaufstellung der von Peace jahrelang politisierten Justiz praktisch ad acta gelegt werden können.
Peter Sawicki im Deutschlandfunk. Das Handelsblatt aus Düsseldorf findet, das seien keine guten Aussichten, weder für Polen noch für die EU.
Die Peace wird die Wahl als Misstrauensvotum gegen den europafreundlichen Premier Tusk inszenieren, den sie als deutschen Agenten verspottet. Und es ist nicht einmal ausgeschlossen, dass es vorzeitige Parlamentswahlen noch vor dem turnusgemäßen Termin in 2 Jahren gibt. Aus europäischer Sicht sind das düstere Perspektiven.
Ähnlich sieht es die Frankfurter Rundschau.
Die Niederlage des regierungsfreundlichen Kandidaten in Polen ist eine Katastrophe für das liberale Europa. Eine schwere Bürde für einen Neustart in den deutsch-polnischen Beziehungen und eine Hiobsbotschaft für die Ukraine. Tusk hatte gehofft, endlich durchregieren zu können. Nun muss er weiter mit einem Präsidenten leben, der mit seinem Vetorecht zentrale Vorhaben der Mitte-Links-Koalition stoppen kann. Für die Regierung ist das Wahlergebnis ein Schlag ins Gesicht. Die Liberalen haben es nicht geschafft, ihre Anhängerinnen und Anhänger in ausreichender Zahl zu mobilisieren.
Das waren die Standpunkte, zusammengestellt von Constanze Semidey.
Der Stichtag.
In den 1960er Jahren gehörte er zu den größten Kassenmagneten in Hollywood. In mehr als 150 Kinofilmen ist er aufgetreten. Weltberühmt gemacht hat ihn seine Rolle in Manche mögen's heiß. Die Rede ist von Tony Curtis. Heute vor 100 Jahren wurde der Schauspieler geboren. Lutz Hanker erinnert an ihn.
Mein erster Job in Hollywood war, Touristen durch die Universal Studios zu kutschieren. Und nur weil so viele Mädchen hinter mir her waren, durfte ich da als Schauspieler anfangen. Für $60 die Woche.
Tony Curtis wird zum Zugpferd der Universal Studios. Typ Verführer, smart, cool, elegant. Aber er kann auch fiese Rollen. 1957 glänzt er als zynischer Presseagent in Sweet Smell of Success. Und wird ein Jahr später an der Seite von Sidney Poitier im Ausbrecherdrama Flucht in Ketten für einen Oscar nominiert.
Even that weasel.
You calling me a weasel?
No, I'm calling you a white man.
Den Oscar bekommt Tony Curtis zwar nicht, dafür einen Anruf von Starregisseur Billy Wilder. Manche mögen's heiß, eine Jahrhundertkomödie und ein Glücksfall für Tony Curtis, denn er spielt einen tollpatschigen Millionär, der sich von Marilyn Monroe bezirzen lässt. Als ein Stern sinkt und die guten Rollen ausbleiben, erfindet sich Tony Curtis nochmal neu und wird Anfang der 70er Jahre an der Seite von Roger Moore zum bestbezahlten Fernsehstar der Welt.
Ich bin Danny Wilde, habe meine eigenen wilden Probleme in London und nach einem gepflegten Lunch, den du jetzt bezahlen wirst, mache ich hier den großen Hoppelmann, miet mir eine Maschine und wenn es keine gibt, greife ich auf meine eigenen
Zweifel. Bist du jetzt fertig?
Ja, aber nur mit den Nerven.
Die ZDF-Serie Die Zwei hat bis heute Kultstatus. Vor allem wegen der schnoddrigen Blödeleien seiner Synchronstimme, Rainer Brandt. Im Alter wird die bildende Kunst sein therapeutischer Ausgleich. Er malt, baut Collagekästen und schafft es mit seinen Timeboxes sogar ins Museum of Modern Art in New York. Tony Curtis stirbt 2010 im Alter von 85 Jahren. Geboren wurde der letzte Lebemann des alten Hollywood am 3. Juni 1925, heute vor 100 Jahren.
Der Stichtag von Lutz Hanker. Und das war die ARD-Infonacht für heute mit Hendrik Lückhoff. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Dienstag, den 3. Juni. Jetzt ist es gleich 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit einer Gefahrenmeldung: Vorsicht bitte auf der A2 Richtung Magdeburg. Zwischen Wollin und Ciesa liegen Spanngurte auf der Fahrbahn Richtung Magdeburg. A9 Richtung Berlin. Zwischen Belitz und Dreieck Potsdam gibt es aktuell Stau und Sie brauchen 10 Minuten länger Richtung Berlin. A13 Richtung Berlin in Höhe Raststätte am Karlberg blockiert ein Schwerlasttransport die rechte Spur. A24 Richtung Hamburg zwischen Neuruppin und Herzsprung ist auf der rechten Spur ein Fahrzeug liegen geblieben. Und Vorsicht bitte auf der B96 zwischen Dannenwalde und Gramzow, eine ungesicherte Unfallstelle auf der B96. Vorsicht auch auf der B198 Neubrandenburg Richtung Prenzlau zwischen Holzendorf und Dedelow, ebenfalls Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle B198. Stadtverkehr Berlin, Karlshorst, Treskow Allee in Höhe Ehrlichstraße sind die Ampeln außer Betrieb. Weißensee B2, Berliner Allee in Höhe Falkenberger Straße ebenfalls die Ampeln außer Betrieb. Und Charlottenburg, Nürnberger Straße zwischen Budapester Straße und Tauentzienstraße ist der Abschnitt gesperrt. Hier läuft bis morgen 13 Uhr ein Kraneinsatz. Unseren Verkehrsservice auch in der rbb24 Inforadio App.
6 Uhr. Guten Morgen. Angela Ulrich bin ich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Friedrich Merz hatte im Wahlkampf darauf gepocht. Mit ihm als Kanzler werde es für Asylsuchende deutlich schwieriger, nach Deutschland zu kommen. Jetzt hat die Union für diese Migrationspolitik aber eine juristische Klatsche bekommen, was sie aber nicht beirrt. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Union will trotz eines Gerichtsurteils weiter Geflüchtete an den deutschen Grenzen zurückweisen lassen. Entsprechend haben sich Bundesinnenminister Dobrindt und Kanzleramtschef Frey geäußert. Die Rechtsgrundlage für pauschale Zurückweisungen sei gegeben und das gestrige Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts nur ein Einzelfallbeschluss. Das Gericht hatte die Zurückweisung von 3 Somaliern bei Grenzkontrollen für rechtswidrig erklärt. Die deutschen Behörden müssten erst feststellen, welches EU-Land für deren Asylgesuch zuständig ist. Grüne und Linke sprechen von einer peinlichen Niederlage für die Union. Die Gewerkschaft der Polizei sieht ihre Skepsis in Bezug auf die Zurückweisungspraxis bestätigt. Nach dem Sieg des rechtskonservativen Nawrocki bei der Präsidentenwahl in Polen will Regierungschef Tusk die Vertrauensfrage stellen. Tusk sagte am Abend, damit seine Dreierkoalition ihre Arbeit fortsetzen könne, müsse sie geschlossen sein. Dafür sei die Vertrauensabstimmung ein erster Test. Tusk betonte zugleich, die Regierung wolle mit dem neuen Präsidenten zusammenarbeiten, wo dies nötig und möglich sei. In Polen hat der Präsident Einfluss auf die Außenpolitik und kann Gesetze mit seinem Veto stoppen. Das hat der bisherige Amtsinhaber Duda getan und damit Reformpläne von Tusks Mitte-Links-Koalition blockiert. Beobachter erwarten, dass Nawrocki ebenso verfährt. Er steht ebenso wie Duda der rechtsnationalistischen Peace nahe. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüler hat die Millioneninvestition des Softwareunternehmers Hasso Plattner in den Universitätsstandort Potsdam gelobt. Unter anderem soll in den nächsten 10 Jahren auf dem Brauhausberg ein neuer Campus für bis zu 6.000 Studierende entstehen. Das haben die Landesregierung und Plattner gestern mitgeteilt. Schüler sagte rbb24 Brandenburg aktuell, digitale Souveränität sei nicht mehr nur ein Wort für politische Sonntagsreden, sondern entscheide darüber, wie Zukunftsfragen angegangen werden.
Gesundheitsversorgung, Klimawandel, Cybersecurity, künstliche Intelligenz. Wir brauchen Menschen, die in diesen Bereichen ausgebildet werden. Wir brauchen Spitzenforschung, die faktenbasiert ist. Und dass Hasso Plattner dort sein Institut erweitern wird, er hat davon gesprochen, 2000 Studierende perspektivisch und mehr Professuren, ist natürlich großartig.
Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüler, SPD. In Berlin wird heute ein Bericht dazu vorgestellt, wie verbreitet Kriminalität im Internet ist. Das Lagebild Cybercrime enthält Zahlen für das vergangene Jahr. Den Bericht präsentieren werden Bundes